Deutschlandfunk, Europa heute.
Bei dem 17+1-Gipfel handelt es sich um ein jährliches Forum zwischen 17 Mittel- sowie südosteuropäischen Staaten und ihrem Plus 1, China. Im Zentrum stehen wirtschaftliche Absprachen und Projekte. Und wie viel China an dem Gipfel liegt, das zeigt sich schon daran, dass niemand Geringeres als Staatschef Xi Jinping das Land heute repräsentieren wird. Und auch für eine Reihe mittel- und südosteuropäischer Staaten werden sich die jeweiligen Staats- oder Regierungschefs zum Gipfel online dazuschalten. Für Ungarn etwa Viktor Orban und für Serbien Alexander Vucic. Ganz anders sehen aber die Zusagen aus den baltischen Staaten aus. Die Staats- und Regierungsspitzen aus Litauen und Estland werden nicht an dem Online-Gipfel teilnehmen, wie die Nachrichtenseite Politico bereits berichtet hat, sondern entsenden, wenn überhaupt, Ministerinnen und Minister. Welche politischen Motive dahinter stecken könnten, das bespreche ich jetzt mit Kai-Olaf Lang von der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin. Er ist Experte für die baltischen Staaten und beobachtet den 17+1-Gipfel. Guten Morgen, Herr Lang.
Guten Morgen.
Sortieren wir erst einmal. Bei dem Gipfel handelt es sich ja um ein wirtschaftliches Treffen. Herr Lang, aber worauf kommt es den 17+1 konkret an?
Ja, 17+1 ist an sich eine lockere Kooperationsplattform Chinas mit Ländern aus Ostmittel- und Südosteuropa. Die Gruppe der 17 europäischen Teilnehmer ist ziemlich heterogen. Also da sind EU-Mitglieder drin und Länder, die erst eine Beitrittsperspektive haben aus dem westlichen Balkan. Da sind Länder dabei, die sehr enge Beziehungen zu den USA haben und solche, die eher auf Distanz zu Washington gehen. Diese Initiative 17+1, die 2012 gegründet wurde, die deckt eine ganze Reihe von Feldern wirtschaftlicher Zusammenarbeit ab. Schwerpunkte sind beispielsweise Infrastrukturen, Logistik, Handel, Investitionen. Man möchte auch in weichere Bereiche Bildung und Kultur hinein. Aber während China und auch die 17 europäischen Teilnehmer betonen, es gehe hier in Anführungszeichen lediglich um ökonomische Aspekte, stellt sich natürlich immer auch die Frage, ob es sich nicht um ein geoökonomisches Projekt handelt, durch das China Einfluss in Europa gewinnt. Also sozusagen die Frage, die sich stellt, ist, werden hier neue Abhängigkeiten von teils aufgebaut, teils schwache Staaten gegenüber China und kann sich China dadurch als europäische Macht besser etablieren.
Mhm. Auf die geopolitischen Aspekte kommen wir gleich nochmal zurück. Was hat denn dazu geführt, dass überhaupt die mittel- und südosteuropäischen Staaten Interesse an so einem Format haben?
Nun, da gab es natürlich große Hoffnungen. Man setzte darauf, dass massiv Kapital aus China kommen wird, dass große Investitionen getätigt würden. Man hoffte auf die Modernisierung von Infrastrukturen beispielsweise und speziell auch auf die Anbindung an die Belt and Road Initiative, die neue Seidenstraße. Aber ich denke, es setzte bald so eine Art Ernüchterung ein. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, sehen wir, dass die große Investitionswelle ausblieb. In den 12 EU-Staaten der Initiative zusammengenommen investierten chinesische Wirtschaftssubjekte weniger als beispielsweise in den Niederlanden. Und die Handelsdefizite sind weiterhin teilweise enorm. Naja, und dazu kommt halt auch eine wachsende Skepsis über mögliche Risiken chinesischer Präsenz. Insofern hatten manche das Gefühl, dass 17+1 stagnierte. Es war die Rede sogar davon, dass es eine leere Hülse sei. Das ist vielleicht zu stark. Aber auf jeden Fall hat China jetzt, indem es darauf drängte, dass dieser Gipfel stattfindet, einen neuen Anlauf unternommen, in Pandemiezeiten hier ein bisschen mehr Schwung in das Forum zu bringen.
Die Staats- und Regierungsspitzen von Litauen und Estland werden nicht mit Xi Jinping konferieren. Bei Lettland war die Zusage bis zuletzt unklar. Stecken dahinter gezielte politische Absichten gegenüber China?
Ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Sicherlich der amerikanische Faktor. Diese 17+1 Initiative ist auch zu sehen im breiteren Kontext der globalen Großmachtkonkurrenz, der Rivalität zwischen den USA und China. Und die Amerikaner drängen ihre Verbündeten natürlich darauf, loyal zu sein und ihre Zusammenarbeit mit China zurückzustufen. Und die baltischen Staaten, die ja auf den amerikanischen Schutzschirm gegenüber gegenüber Russland auf Sicherheitsgarantien angewiesen sind, wollen da nicht aus der Reihe tanzen. Zum Zweiten hat man auch in den baltischen Staaten, die immer schon geopolitisch sozusagen sensibilisiert waren, ist man aus einer gewissen Lethargie aufgewacht. Die Sicherheitsdienste in ihren jährlichen öffentlichen Berichten weisen darauf hin, dass auch China ein Sicherheitsrisiko sein könne. Die 5G-Frage, die Modernisierung der Kommunikationsnetze ist ein Thema. Naja, und dann kommt dazu, China ist eben auch Verbündeter von Russland und die baltischen Staaten sehen ihre Sicherheit natürlich immer auch gefährdet durch Russland. Es gab beispielsweise Manöver in der Ostsee, an denen auch chinesische Schiffe teilnahmen. Und der letzte Punkt, Werte, die baltischen Staaten sehen sich immer auch als Verfechter von Freiheitsideen. Die litauische Regierungskoalition hat Ende letzten Jahres gesagt, wir werden all diejenigen verteidigen, die für die Freiheit kämpfen, von Belarus bis nach Taiwan. Und das alles hat dazu geführt, dass man jetzt ein bisschen vorsichtiger ist.
Wie repräsentativ ist die baltische Position unter den 17 mittel- und südosteuropäischen Staaten?
Nun, in der Tat sehen wir, wie divers eben diese Gruppe ist. Diejenigen Länder, glaube ich, die eben ein enges Verhältnis zu den Vereinigten Staaten haben, die proatlantisch ausgerichtet sind, die auch, ich sage mal salopp, ein Problem mit Russland haben, die sind hier eher skeptisch und fahren das ein bisschen runter. Polen gehört dazu, Rumänien gehört dazu. Und dann haben wir andere Länder, die sehr pragmatisch sind, die wirtschaftlich bei der Modernisierung ihrer Infrastrukturen in der Zusammenarbeit mit China eine Chance sehen. Serbien beispielsweise, andere auf dem westlichen Balkan und sicherlich auch Ungarn. Also das ist sozusagen keine einheitliche Linie. Wir müssen uns eins vergegenwärtigen, so oder so spielt die Musik in den bilateralen Beziehungen. China pflegt vor allem die direkten Kontakte mit einzelnen Ländern. Dieses 17+1 Forum ist so ein Rahmen, der noch drüber liegt.
Also okay, gespaltene Meinungen innerhalb der 17 Staaten, die teilnehmen aus Mittel- und Südosteuropa. Glauben Sie denn, dass die baltische Position, diese kritische baltische Position zumindest sich ändern könnte in Bezug auf den chinesischen Impfstoff, der heute auf dem Gipfel auch eine Rolle spielen könnte?
Ich weiß nicht, ob das die baltischen Staaten sein werden, die da in erster Linie stehen werden, aber es ist natürlich kein Zufall, dass China jetzt in dieser Pandemiesituation auch versucht, mit dem Impfstoff Politik zu machen. Ungarn hat ja und auch Serbien sind Länder, die sehr offen sind dem chinesischen Impfstoff gegenüber. China möchte auch den Moment nutzen, bevor die Europäer mit Biden über die China-Politik sprechen können, um jetzt mit den Ländern in der Region zumindest ihre Beziehung wieder ein bisschen zu dynamisieren. Und da spielt diese Impfstoff-Geopolitik eine gewisse Rolle. Ich würde es aber letzten Endes nicht überschätzen. Wir hatten eine ähnliche Debatte letztes Jahr mit der Maskendiplomatie. An den grundlegenden geostrategischen Parametern in der Region wird das wenig ändern.
Sagt Kai-Olaf Lang über den 17+1-Gipfel, zu dem sich ost- und südosteuropäische Staaten heute mit China zusammenschalten. Er arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Lang, besten Dank für das Gespräch und einen schönen Tag noch.
Gerne.